11 Kapitel lang hat der Paulus über Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe und seine Gnade zu uns gesprochen. Und jetzt sagt uns Paulus, wie wir da drauf reagieren sollen. Und das Erste, was er gesagt hat, die erste Reaktion, Vers 1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Erste vernünftige Reaktion auf das, was Jesus für uns getan hat und auf das, wer ist, dass wir uns ihm hingeben. Selbsthingabe. Ich stelle mich Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung, als ein abgesondertes, heiliges Werkzeug für ihn. Das, was ich bin. Ich lebe für ihn, ich stelle mich ihm zur Verfügung. Ich lebe, um ihm zu verherrlichen. Mit meinem äußeren Leben, aber auch mit meinem inneren Leben, mit meinem Denken und mit meinem Willen. Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, lasst euch nicht von dieser Welt in ihre Form reinpressen, sondern erneuert euren Sinn, euer Denken. Durch das Wort Gottes, durch Gemeinschaft mit Jesus und werdet so verwandelt in sein Ebenbild. Zweite Reaktion auf das, wer Jesus ist, auf das, was er für uns getan hat, auf unsere Erlösung, ist, dass wir ihm dienen mit unserem Leben, mit unseren Gaben, mit den Berufungen, die er uns gegeben hat. Vers 6, da wir verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und dann die dritte Reaktion sehen wir heute, ist ein heiliges Leben, das geprägt ist von Gottes Liebe. Und das ist wirklich ein natürliches Resultat davon, wenn wir in Jesus bleiben, in dieser Gemeinschaft mit ihm. Er hat gesagt, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann bringen wir viel Frucht. Und ich finde es auch interessant, dass er hier über Liebe spricht, nachdem er zu uns gesprochen hat über geistliche Gaben. Ähnlich wie wir es auch im 1. Korintherbrief sehen, wo Kapitel 12, Kapitel 14 über Geistesgaben sprechen, aber dazwischen ist es Kapitel 13, dieses Kapitel über Liebe. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Dort im 1. Korinther 13 sagt uns Paulus mit anderen Worten, wenn ich alle Gaben habe und wenn ich allen Glauben habe, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und dann nützt es alles nichts. Es ist wichtig, die Gaben sind nicht dazu da, zur Selbstdarstellung und um bewundert zu werden, sondern die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, die sind wirklich Gefäße oder Behälter für Gottes Liebe, um das weiterzugeben. Dass wir einander dienen in Gottes Liebe und dass seine Liebe in unserem Leben sichtbar wird. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es sind nicht unsere christlichen T-Shirts, nicht unsere Aufkleber, nicht unser Haarschnitt, woran Menschen erkennen, dass wir Jünger Jesus sind, sondern es ist die Liebe, die wir zueinander und untereinander haben. Und Paulus wird uns jetzt praktische Anweisungen geben, wie diese Liebe aussieht. Und wie wir leben sollen als Christen. Vers 9, er sagt, die Liebe sei ungeheuchelt. Liebe ist das Wort, Agape ist Gottes Liebe. Na, wir wissen, dass es im Griechischen verschiedene Worte für Liebe gibt. Da gibt es ein Wort für die erotische Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann ein Wort für freundschaftliche Liebe unter Freunden. Und ein weiteres Wort für Liebe, die wir für Familienangehörige haben. Und dann eben dieses Wort Agape, was ein Wort ist für Gottesliebe, eine aufopfernde, hingebende, uneigennützige Liebe. Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Eine gebende Liebe, eine hingebende Liebe. Das ist Gottes Liebe. Menschliche Liebe ist allzu oft ja, was Emotionales und allzu oft was Selbstsüchtiges. Aber göttliche Liebe ist was Praktisches. Ist Hingabe, ist eine Angelegenheit des Willens. Eine Hingabeliebe. Und das ist die Art von Liebe, die wir für Gott haben sollen und auch füreinander haben sollen. Eine aufopfernde, selbstlose, hingebende Liebe. Und das ist was, was nicht natürlich kommt in unserem Leben. Das ist nicht natürlich für uns. Wir können das nicht aus uns selbst produzieren durch menschliche Anstrengung oder durch Bemühen, sondern es ist was, was wir uns nur schenken lassen können von Gott. Gott ist diese Liebe. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Und im Römer 5,5 hat uns Gott gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott wohnt in uns durch die Person des Heiligen Geistes und er will durch uns andere lieben. Ein heiliges, ein wohlgefälliges, ein liebendes Leben ist sein Leben, dass er in uns und dass er durch uns lebt. Und was wir tun, wir stellen uns ihm zur Verfügung. Wir geben uns ihm hin und wir vertrauen ihm und wir erlauben ihm, dass er das tun kann in und durch unser Leben. Aber es ist sein Leben, es ist seine Liebe in uns und durch uns. Ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie wir diese Liebe ungeheuchelt haben können. Wie diese Liebe echt sein kann in unserem Leben. Seine Liebe in uns, seine Agape-Liebe. Und die Gemeinde, das ist ein Ort oder soll ein Ort sein, wo diese Liebe ungeheuchelt ist. Wo wir nicht Masken tragen müssen, sondern wo wir selbst sein können und wo wir Jesus Platz einräumen in unserem Leben, sodass er durch uns leben kann. Ein Ort, wo wir hinkommen können und zusammenkommen können, uns zurückziehen können von diesem Schlachtfeld der Welt und wo ich wirklich angenommen bin und geliebt bin, bedingungslos und wo ich geborgen bin, wo ich keine Angst haben muss, dass mich die anderen runtermachen. Keine Angst haben muss, dass andere schlecht über mich reden oder dass andere das weitererzählen, was ich ihnen anvertraue. Gemeinde, ein Ort, wo ich mich fallen lassen kann und erholen kann und aufgebaut werde von diesen Kämpfen der Welt und wo ich geliebt werde. Die Liebe sei ungeheuchelt und dann sagt er hier weiter, verabscheut oder hasst das Böse. Hier haben wir Liebe und Hass. Und das gehört in einem gewissen Sinn zusammen. Wenn wir Gott lieben, wenn wir das Gute lieben, dann müssen wir auch das Böse hassen. Und erinnert euch dran, Sünde ist nicht schlecht, weil es verboten ist. Sondern Sünde ist verboten, weil es schlecht ist für uns. Und wenn wir Gott lieben und wenn wir die Menschen lieben, dann können wir nicht das mögen, was Gott hasst und was uns selbst und unseren Nächsten zerstört. Wir lieben den Sünder, aber wir lieben nicht die Sünde. Und das ist das Problem mit der Toleranz heutzutage. Wo Leute sagen, hey, ich liebe euch alle und ich toleriere alles, was ihr tut. Hey, das ist nicht Liebe. Das ist grausam, wenn wir zusehen, wie ein Bruder, eine Schwester sich zerstört. Und wir tun nichts dagegen. Wahre Liebe ist eine Liebe, die sagt, hey, ich liebe dich, aber ich toleriere nicht das, was dich zerstört. Sondern ich will dein Gutes. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Und wirklich, nur die Menschen sind wirklich deine Freunde, die dich auch mal konfrontieren und dich ermahnen, wenn Sünde in deinem Leben ist. Weil das sind die, die es wirklich ehrlich meinen mit dir und wirklich gut meinen und die dich wirklich lieben. Die anderen sind eher die Schleimer, die Menschenfurcht haben, die immer wollen, dass sie angenommen sind und irgendwie unsicher sind. Das ist wieder was Selbstsüchtiges. Es ist wahre Freundschaft, wenn wir echt sind miteinander und ehrlich und wenn man sich auch mal ermahnt. Manchmal brauchen wir das, um uns zu beschützen, um uns zu bewahren. Also wahre Liebe bringt mich dazu, dass ich das verabscheue, was mir und anderen Böses antut und dass ich mich weigere, das Schlechte und das Sünde, die Sünde in meinem Leben oder auch in dem Leben von Geschwistern hinzunehmen. Verabscheue das Böse und haltet fest an Guten, haltet euch vom Bösen fern und haltet das Gute fest. Das ist wieder was Aktives. Passiert nicht automatisch. Das braucht ständige Abwägungen und Entscheidungen. in unserem Leben. Was ist das Gute? Jesus hat gesagt, einer ist gut und das ist Gott. Also gut ist das, was wir in Jesus sehen und das, was wir in seinem Wort sehen. Das, was in Übereinstimmung ist mit Gottes Charakter. Das ist der Maßstab für das, was gut und was richtig und was aufbauend ist. Und deswegen am Guten festhalten heißt vor allem an Jesus festhalten. Getrennt von ihm können wir keine Frucht bringen. Vers 10 in Bruderliebe, seid herzlich zueinander. Jetzt haben wir diese Bruderliebe, griechischen das Wort Philadelphia, Phileo, diese Liebe zwischen Freunden. Auch interessant, dieses Wort herzlich hier ist eigentlich ein zusammengesetztes Wort aus diesem Wort für Freundschaftsliebe und aus diesem anderen Wort, das die Liebe für Familienmitglieder ausdrückt. Wir sind in einer Familie, in Gottes Familie hier. Schau dich um, kannst du, alle die hier sitzen, kannst du die sehen als Geschwister, als Familienangehörige von dir. Sollen einander herzlich lieben. Herzlich, da steckt das Wort Herz drinnen, von Herzen lieben. Nicht gleichgültig sein oder kühl sein oder aus Pflichtgefühl, weil es Gott uns halt so befiehlt. Nee, wir sollen herzlich sein. Wir müssen manchmal beten, Gott, gib mir dein Herz für meine Geschwister. Ich will sie von Herzen lieben, nicht nur irgendwas Äußeres, was ich mir aufzwinge. In Ehrerbietung, einander dem anderen vorangehend. Ehrerbietung oder Achtung. Wieder so ähnlich wie das, was Paulus uns sagt im Philipperbrief im Kapitel 2. Wo er sagt, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gleichgestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, wurde Mensch. Indem er dem Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Selbe Einstellung, die Jesus hatte, der uns höher geachtet hat als sich selbst. Das ist, wie wir einander sehen sollen. Wieder schau dich um. Jeder Einzelne hier, jeder Bruder, jede Schwester sollte ein VIP sein für dich. Eine besondere Person. Jemanden, den du höher achtest als dich selbst. Ich habe gestern gelesen in der Zeitung schon so einen Witz. Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Stimmt bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir verliebt sind, dann machen wir diese Dinge ganz natürlich. Dann achten wir ganz natürlich die andere Person höher als uns selbst und tun das, was ihr Freude macht und wir sind herzlich zueinander und freundlich. Problem ist, dass wir mit der Zeit die andere Person als selbstverständlich nehmen. Und dass wir es irgendwie vergessen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns täglich Gott hingeben und uns täglich mit seiner Liebe füllen lassen und seiner Motivation. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Wir haben diese Idee von durch Vorbild leiten, dass wir einander anreizen zu guten Werken. In einem gewissen Sinn so ein Wettkampf zum Guten, wo ich sage, hey, ich kann dich mehr ehren als du mich. Und wieder was Aktives. Anderem aktiv Gutes tun. Eine aktive Einstellung. Habt ihr sicher auch beobachtet in eurem Leben, das Gute, das kommt nicht automatisch in unserem Leben. Es ist andersrum, das Selbstsüchtige, das Schlechte, das kommt uns natürlich. Das ist unser Fleisch. Aber das Gute passiert nicht automatisch. Deswegen hier wieder was Aktives. Einer dem anderen vorangehen. Also wahre Liebe ist ungeheuchelt, sie verabscheut das Böse und hält fest am Guten. Sie ist herzlich oder freundlich, wie sie im 1. Korinther 13 heißt. Sie achtet andere höher als sich selbst. Und dann als nächstes sehen wir, dass wahre Liebe fleißig ist und enthusiastisch ist. Vers 11. Im Fleiß nicht säumig, brennen im Geist, dem Herrn dienen. Fleiß nicht säumig. Andere Übersetzungsmöglichkeit ist Eifer. Seht ihr vielleicht in der Anmerkung bei euch. Wieder Liebe ist aktiv, ist nicht faul, ist nicht gleichgültig. Viele Menschen sind liebesfaul, sind träge, wenn es darum geht, andere aktiv und praktisch zu lieben. Wir haben Dienstag da war, ihr habt eine Hausaufgabe bekommen. Das war besonders für die Ehepaare, aber auch für jeden anderen, eine Liste zu machen von 10 Dingen, von denen du weißt, dass sie dem Partner Freude machen. Kleine Dinge, aber die ihm auffallen. Und dann jeden Tag eins von ihm umsetzen. Kids können das vielleicht anwenden auf die Eltern. Ich mag jetzt nicht fragen, wer schon begonnen hat mit der Hausaufgabe. Habt ihr die Liste gemacht überhaupt schon? Aber wir müssen uns aufraffen. Wir müssen diesen Schweinehund in uns überwinden. Ich meine, wie oft geht es uns so, dass wir uns denken, Mann, ich sollte ihn mal anrufen oder ich sollte sie mal besuchen und hey, das würde ihn freuen und wir tun es nie. Wir sind träge, wir sind liebesfaul. Darf ich mich, darf ich euch, darf ich uns heute Morgen herausfordern, nicht träge zu sein in der Liebe, sondern fleißig, eifrig. Und dann sehen wir, wahre Liebe ist brennend im Geist. Wahre Liebe ist enthusiastisch, ist leidenschaftlich, ist nicht lauwarm, nicht gleichgültig. Jesus hat zu dieser Gemeinde in Laodicea gesagt, es war die lauwarme, gleichgültige Gemeinde. Und Jesus hatte eine Kotzreaktion und gesagt, Leute, seid heiß oder seid kalt. Aber dieses Gleichgültige, dieses Lauwarme, das... Ah. Man, wer trinkt schon gern lauwarmes Wasser? Entweder ein Tee, richtig warm, oder es muss schön kühl sein. Aber, ah. Oder Bier ist noch schlimmer. Jesus hat eine Kotzreaktion. Das Lauwarme. Jesus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Oh Mann, mögen wir das nie verlieren, diese Liebe, diesen Enthusiasmus, diese Leidenschaft, diese Begeisterung für den Herrn und für die Geschwister und für das Reich Gottes. Und was kann ich tun, wenn ich es verloren habe? Na, erstens, red mit Jesus drüber. Sag's Jesus, bekenn ihm das. Jesus, ich brauche mehr deine Begeisterung, gib mir diese Leidenschaft zurück. Und dann sagt Jesus dieser Gemeinde in Ephesus in Offenbarung Kapitel 2, er sagt, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Und tu Buße und tu die ersten Werke. Erinnere dich daran, an die Zeit, wo du gebrannt hast für den Herrn. Vielleicht nach deiner Bekehrung. Erinnere dich daran, wie du gelebt hast damals. Erinnere dich daran, was du getan hast. Es war so etwas Besonderes für dich, früher aufzustehen und diese Zeit mit Jesus zu verbringen. Warst so hungrig nach ihm und nach seinem Wort. Und jedem, der es hören wollte, hast du von Jesus erzählt. Und es war so schön, hast Gemeinschaft gesucht mit Geschwistern, wann es nur ging. Und du hattest diese Erwartung in der Beziehung mit dem Herrn, diesen einfachen kindlichen Glauben. Und du wolltest ihm dienen. Und es war so radikal, manchmal haben wir über die Stränge geschlagen. Aber es war radikal, diese Prioritäten waren so klar. Jesus ist die Nummer 1 in meinem Leben und alles andere kommt irgendwann viel später. erst Jesus und dann lange nichts. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, erinnere dich dran und tu Buße. Und kehr um. Tu wieder diese ersten Werke. Gib dich wieder Jesus hin, so radikal wie damals. Und erinnere dich dran. Denk drüber nach, was du getan hast und lass dein Herz neu entfachen. Lass dein, dass dieses Feuer, diese Liebe in deinem Herzen, die ja da ist, Jesus ist in dir. Lass das neu überkochen in deinem Herzen, so dass es auf andere übersprudelt. Mögen wir nie liebesfaul werden und gleichgültig und kalt werden Jesus gegenüber, der so eine große Erlösung für uns bereitet hat. Und die Erbarmungen Gottes, Gottes Gnade für uns. Er lebt in unserem Herzen. Und möge seine Liebe in uns überkochen, dass wir fleißig sind, dass wir brennend sind im Herrn, dass wir dem Herrn dienen, hier im Vers 11. Unser Leben sollte ausgerichtet sein und brennend sein. Unser Leben hat einen Zweck. Lass uns das nicht vergessen. Ich verschwende gern Zeit. Ich mag meine Arbeit. Ich tue gern das, was ich tue. Und ja, ich kann Spaß haben und ich genieße gute Gemeinschaft und gucke mir schon mal ab und zu einen guten Film im Kino an. Aber ich verschwende gern Zeit. Und ich verstehe Christen nicht, die nur ständig irgendwie Fortgehen im Kopf haben oder immer nur an Unterhaltung denken oder Tag für Tag stundenlang vorm Fernseher vergammeln. Ich habe gelesen, die Deutschen sehen im Durchschnitt 215 Minuten täglich fern. Das sind fast 4 Stunden. Ich befürchte, dass manche Christen den Durchschnitt nicht gerade senken. Und nicht, dass Fernsehen in sich schlecht ist oder vom Teufel ist, aber hey, alles mit Maß und Ziel. Wenn wir annehmen, wir schlafen 8 Stunden am Tag und dann arbeiten wir, sagen wir, 10 Stunden mit Pause und Anfahrt, dann bleiben uns gerade noch 6 Stunden, die wir haben für unsere Familie daheim, um der zu dienen, um Geschwistern zu dienen, für Gemeinde, für stille Zeit, für Zeit, Gott kennenzulernen. Leute, wir haben nicht 4 Stunden täglich zu verschwenden. Die Zeit haben wir nicht. Wir wollen ausgerichtet sein. Wir haben einen Zweck in unserem Leben und unsere Bestimmung ist nicht Vergnügen. Es macht so viel Spaß, dem Herrn zu dienen. Ich weiß gar nicht, was manche Leute dran sehen. Die immer nur fürs Wochenende leben und fürs Weggehen und solche Dinge. Es ist schön ab und zu, aber hey, mit Zweck, mit Ziel. Ist doch nicht, wozu wir gerettet sind. Sind wir ausgerichtet? Sind wir fleißig? Sind wir brennend im Geist? Stimmen unsere Prioritäten? In Hoffnung freut euch. In Trübsal hart aus. Im Gebet haltet an. Wir können uns nicht immer in unseren Umständen freuen. Manchmal gehen wir durch Trübsal. Ein Wort, so ein was von diesem Bild kommt, dass wir zusammengedrückt werden und zusammengepresst werden, was uns die Luft abschnürt. Wir können uns nicht immer in diesen Umständen freuen, aber wir können uns immer in der Hoffnung freuen. Und ihr wisst ja, dass Hoffnung in der Bibel eine sichere, gewisse Erwartung ist. Jesus hat gesagt in Johannes 14, ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen im Himmel. Und da wird es kein Weinen geben und alle Tränen werden abgewischt und es wird keinen Schmerz geben, keine Sünde und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ungetrübte Gemeinschaft und werden einen neuen Leib erhalten in einer neuen, perfekten Umgebung. Römer 8, 29 hat der Herr gesagt, dass er uns vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist unsere Bestimmung, das wird passieren. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und Römer 8, 18, da sagt der Paulus, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was für eine Hoffnung wir haben. Und so können wir Trübsal ertragen. So können wir ausharren, geduldig, standhaft sein in diesen Zeiten, wenn wir durch schwierige Umstände gehen, wenn wir verfolgt werden, wenn wir ausgelacht werden um Jesu willen. Jesus hat uns gesagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Matthäus 28 sagt, dass hier, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Er hat die Welt überwunden, er ist bei uns und in uns. Und wir haben Hoffnung. So können wir ausharren. Ausharren ist eine Eigenschaft von Liebe wieder. 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe ist langmütig. Und sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und im Gebet haltet an. Auch das hilft uns auszuharren. Auch das hilft uns, Perspektive zu bewahren. Wir regelmäßig, täglich, beständig diese Gemeinschaft mit Jesus suchen und pflegen. Jesus hat gesagt, wir sollen alle Zeit beten und nicht ermatten. Gebet ist so eine schöne Sache. Ich lese gerade ein Buch über Gebet. Und dieser Autor sagt, das Beten heißt, die Tür für Jesus zu öffnen, sodass er in unsere Hilflosigkeit und in unsere Situation reinkommen kann. Gebet ist, wo wir ihm Zutritt zu unserer Not und zu unserem Bedürfnis gewähren. Zumindest ein Aspekt von Gebet ist das. Und so verändert Gebet meine Perspektive. Gemeinschaft mit Jesus stärkt mich. Und ich muss nicht ermatten. Jesaja 40, 31 heißt es, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Und dann Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Liebe ist was Praktisches. Praktischen Bedürfnissen, praktischen Nöten der Geschwister begegnen. Johannes schreibt uns im 1. Johannesbrief Kapitel 3. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer bei irdischen Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe ist was Praktisches. Damals im Römischen Reich gab es kein Sozialsystem. War die Familie vor allem, die die Schwachen und Armen aufgefangen hat. Und viele Christen sind verstoßen worden von ihrer Familie. So wie auch Paulus verstoßen war, weil er sich für Jesus entschieden hat. Und dann war die Familie Gottes da, die die Geschwister versorgt hat und diesen Nöten und Bedürfnissen begegnet ist. Und das ist die biblische Reihenfolge. Ich denke, das gilt noch für heute. Erstens, wir sollen uns selbst versorgen, wenn wir können. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, heißt es in der Bibel. Aber was, wenn einer nicht kann? Ja, dann ist die Familie da. Und wenn die Familie den nicht versorgen kann, nicht unterstützen kann, dann ist die Familie Gottes da. Dann ist die Gemeinde da, die Geschwister. Sollte uns herausfordern. Gott fordert dich, Gott fordert mich heraus heute Morgen. Siehst du die Not von deinem Bruder, von deiner Schwester? Ist da was, was du finanziell geben kannst? Oder wo du praktisch helfen kannst? Oder ist da eine emotionale Not, Einsamkeit vielleicht, der du begegnen kannst? Und was wirst du tun? Wie wirst du was dagegen tun? Liebe ist praktisch. Wir wollen teilnehmen an den Bedürfnissen. Das Leben mit den Geschwistern teilen. Koinonia, dieses biblische Wort für Gemeinschaft, für christliche Gemeinschaft, das ist so viel mehr als nur zweimal in der Woche im Gottesdienst rennen. Für eine Stunde. Es ist das Leben miteinander teilen. Bedürfnisse sehen, praktisch begegnen, praktisch lieben. Aufeinander eingehen. Gastfreundschaft, das nächste hier, nach Gastfreundschaft trachtet. Ist auch wieder ein interessantes Wort, dieses Wort Gastfreundschaft. Ist zusammengesetzt aus dem Wort für freundschaftliche Liebe und dem Wort für Fremde. Gastfreundschaft, Fremde auf brüderliche Art und Weise lieben. Es gab nicht viel Hotels damals. Und die Unterkünfte, die es gab, die waren nicht besonders gut. Es waren meistens sehr unmoralische Orte. Und so, wenn Christen gereist sind, wenn die auf der Durchreise sind dann, oder waren, dann sind sie bei den Geschwistern untergekommen. Das war normal, das war gut. Paulus schreibt immer wieder in seinen Briefen, hey, wenn der Bruder zu euch kommt, dann nehmt ihn auf. In der Liebe Christi. Nach Gastfreundschaft trachtet. Wieder was Aktives. Nicht, dass wir sagen, oh, ich hoffe nicht, er klopft an meine Tür. Ich hoffe, er geht zu wem anderen. Aber dass nicht an meine Tür klopft. Dieses Wort trachtet nach Gastfreundschaft ist fast ein aggressives Wort. Aggressive Gastfreundschaft. Streck dich aus nach deinem Bruder, nach deiner Schwester. Sagst, Bruder, du musst bei mir übernachten heute. Nein, 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 geh nicht weiter. Hier, rein mit dir. Gastfreundschaft soll etwas Selbstverständliches sein unter uns Christen. Im 1. Timotheusbrief sehen wir, dass Gastfreundschaft eine Eigenschaft ist, die eine Voraussetzung ist für einen Ältesten, für einen Leiter. Er muss gastfreundlich sein. Und Gastfreundschaft ist ein Segen. Hebräerbrief 13 sagt uns der Schreiber, ich glaube, dass es der Paulus ist, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Das wäre ganz schön cool, huh? Könnte dir das passieren, dass du einen Engel beherbergst? Oder wäre da gar nicht die Möglichkeit? Oft machen wir Gastfreundschaft zu was Perfektionistischem, zu was Selbstsüchtigen, zu so falsche Motive. Oft sehen wir Einladung oder Gastfreundschaft als was, was wir eigentlich für uns tun und nicht so sehr für andere. Ich will Gemeinschaft, ich will Gäste um meinetwillen. Ich will Gemeinschaft haben. Aber Gott hat uns hier gesagt durch Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt, sei echt. Und so geheuchelte Gastfreundschaft wäre, wenn ich sage, ich will dich beeindrucken mit meinem Haus. Mit meiner Sauberkeit und meiner Einrichtung, Dekoration, mit meinem Kochen. Oft kann Gastfreundschaft so zu einem Wettkampf werden, zu einem Wettbewerb. Ungeheuchelte Gastfreundschaft ist, wenn ich sage, hey, mein Haus ist Gottes Geschenk, ist was, was er mir als Verwalter anvertraut hat, es gehört ihm und Gott darf es gebrauchen, wann immer er will und wie immer er will. Geheuchelte Gastfreundschaft will beeindrucken, ungeheuchelte Gastfreundschaft will dienen. Geheuchelte Gastfreundschaft sind Dinge wichtiger als Menschen. Wenn ich alles sauber habe und wenn alles perfekt ist, dann werde ich anfangen, Leute einzuladen. Und dann, wenn wir endlich so weit sind, dann sind wir so müde und fertig, dass wir die Gemeinschaft gar nicht mehr genießen können. Dann wird es oft eine Last für uns, die Gäste, die wir haben, statt eine Freude. Ungeheuchelte Gastfreundschaft nimmt die Menschen wichtiger als diese Dinge. Ich habe keine Möbel, kein Problem, wir essen am Boden. Willkommen, komm rein. Geheuchelte Gastfreundschaft sagt, hey, das ist mein Haus. Das ist mein Ding, diese Selbstsüchtige. Ungeheuchelte sagt, mein ist dein. Fühl dich wie zu Hause, wann immer du willst. Bis jetzt haben wir vor allem über Liebe in unseren Beziehungen zu den Geschwistern gesprochen. Jetzt im Vers 14 geht es um Liebe zu denen, die es nicht gut mit uns meinen. Und ja, das können manchmal auch Geschwister sein, leider Gottes. Aber wahrscheinlich in den meisten Fällen die nicht unsere Geschwister sind. Also Vers 14, segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. So wie Jesus getan hat, als er am Kreuz hing und gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder Stephanus, als er gesteinigt wurde, wo er gebetet hat, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist gute menschliche Tradition. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner? Das heißt, im Weiteren sind die, die Gott nicht kennen, tun nicht auch die dasselbe? Parallelstelle Lukas 6 sagt er, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Also, wenn dich jemand verfolgt, wenn dich jemand beschimpft, wenn dich jemand beleidigt, dann sag, der Herr segne dich, ich bete für dich. Dann wird die Spucke wegbleiben, wenn du das tust. Aber es ist schwer. Es ist wieder was, was wir nicht aus eigener Kraft tun können. Feinde lieben ist sicher nicht was, was uns natürlich kommt. Unsere Tendenz ist, dass wir zurückschimpfen. Geht wieder nur, wenn Jesus das in uns und durch uns tut. Vers 15. Freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinen. Wahre Liebe ist mitfühlsam und einfühlsam. Wieder achtet den anderen höher als sich selbst, auch die Stimmungslage des anderen. Und das heißt hier, weint mit dem Weinenden, nicht predigt die Weinenden an. Das ist manchmal unsere Tendenz, gerade für uns Männer, denke ich. Oft das Beste, was wir tun können, wenn jemand Verlust erlitten hat oder einen Schicksalsschlag, ist, dass wir mit ihm weinen. Sehen wir bei den Freunden Hiobs. Die ersten 3 Tage, wo sie einfach da gesessen sind und mit ihm geweint haben, das war gute Seelsorge. Sobald sie angefangen haben, mit ihren tollen Ratschlägen, ist alles nur im Bach runtergegangen und sie haben nur Mist gebaut. Und Gott sagt am Schluss im Wesentlichen, also bis auf den einen Typen, dass, Leute, was ihr verzapft, das ist alles Schrott. Das ist nicht wirklich eine Antwort, das ist nicht, wie ich die Dinge sehe. Also, weint mit den Weinenden und freut euch mit den Freunden. Das ist was uns oft noch schwerer fällt. Wenn jemand traurig ist, das fällt uns noch halbwegs leichter, sagen, oh Mann, das tut mir leid, das ist wirklich schade und dass wir so ein bisschen mitfühlen, aber wenn jemand sagt, juhu, ich habe im Lotto gewonnen oder ich habe ein neues Auto, ich bin der Beste bei der Schularbeit oder juhu, ich habe den Mann fürs Leben gefunden. Das ist dann oft unsere Tendenz, dass wir sagen, ja, warum du und nicht ich? Wir werden neidisch, wir werden eifersüchtig. Also ich glaube, da brauchen wir Gottes Gnade noch mehr. Wir brauchen Gottes Gnade für beides. Um zu weinen mit dem Weinenden und um uns zu freuen mit dem Freunden, aus ehrlichem, aus wieder ungeheucheltem Herzen. Und es ist ein Segen, wenn wir mit unseren Geschwistern durch Freude und Leid gehen können, durch die Höhen und Tiefen, durch das Auf und Ab, wenn wir das miteinander teilen können. Und wieder dazu müssen wir in Gemeinschaft sein. Wir dürfen nicht isoliert sein als Christen, dass wir uns abschotten von anderen. Wirklich diese Koinonia-Gemeinschaft ist, was wir hier ausgedrückt sehen. Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Heißt, lebt in Harmonie miteinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Seid nicht karrieregeil oder positionsgeil. Dieses Konkurrenzdenken und diesen Konkurrenzkampf untereinander. Seid nicht so, dass ihr mit den Klicken rumhängen wollt. Ich will in der Klick sein mit den Coolen und den Großen und den Tollen. Eine furchtbare Sache, Klickenbildung in der Gemeinde. Das ist was Abstoßendes, wirklich. Bleib demütig. Nimm dich nicht selbst zu wichtig, deine menschliche Weisheit, deine Meinung. Seid nicht klug bei euch selbst. Sprüchen 26 heißt es, siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Jakobus schreibt uns, seine direkte, überführende Art und Weise. Jakobus 3, er sagt, wer ist weise und verständig unter euch? Wer zeige aus dem guten Wandel seiner Werke in Sanftmut der Weisheit? Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, eine sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also seid nicht klug in euren eigenen Augen. Bleibt demütig. Lasst Gott seine Gerechtigkeit, seine Liebe durch euch wirken. Vers 7. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Ist der Weg der Welt, das ist der natürliche, menschliche Weg, Böses mit Bösen zu vergelten. Du haust mir eine rein, ich hau dir eine rein, du tust mir was Schlechtes, ich zahl's dir heim. Das ist menschlich. Menschen, die vom Heiligen Geist bestimmt sind, die sollen anders leben. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Und das ist übernatürlich. Es geht nur in Abhängigkeit von ihm. Und das ist dann wirklich das Zeugnis. Dann sehen die Menschen ihn in uns und fangen an zu fragen. Und er sagt uns weiter hier, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Seid bedacht auf ein gutes Zeugnis. Wenn wir uns riechen, wenn wir Böses planen gegen andere, dann ist es kein gutes Zeugnis. Wenn wir Böses mit Gutem vergelten, dann sind wir Licht und Salz. Licht, was die Menschen sehen können um uns. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist, vor allen Menschen. Wir müssen weise sein. Auch in so Bereichen, als Mann übernachtet bei deiner Freundin oder wo ihr allein auf Urlaub fahrt und dasselbe Zimmer teilt. Erstens ist es verrückt, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Römer 13 treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, aber auf der anderen Seite ist auch ein schlechtes Zeugnis. Ja, hier selbst, wenn überhaupt nichts passiert, wenn du so ein Monster bist, dann Selbstbeherrschung. Aber erklär das deinen Nachbarn. Du hast das Zeugnis verloren vor deinem Nachbarn und wir werden das nie glauben. Ja klar, ihr übernachtet gemeinsam und es passiert nichts. Wir müssen weise sein, wie wir leben, dass wir ehrbar sind vor allen Menschen. Über jeden Zweifel erhaben, nicht mal irgendeine Andeutung oder einen Verdacht haben auf Schlechtes in unserem Leben oder Sünde in unserem Leben. Wir wollen nicht mal den Anschein geben vom Bösen. Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, hat uns Jesus gesagt in der Bergpredigt. Seid immer möglich, weil es können immer zwei dazu, aber soweit es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen. Wir sollen nicht streitsüchtig sein, wir sollen nicht unversöhnlich sein. Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, also dem Zorn Gottes, nicht deinem, Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wir müssen uns nicht aufregen, wir müssen nicht bitter werden, wenn andere uns schlecht behandeln, wir müssen es denen nicht heimzahlen. Wir wissen, am Ende wird alles aufgewogen werden. Gott ist ein gerechter Richter. Gott ist der Einzige, der unsere Umstände weiß und unsere Herzen kennt, auch die Herzen von denen, die uns Böses antun. Wir reagieren so oft auf das, was wir meinen zu denken, dass der andere denkt. Und wie oft haben wir das schon fehlinterpretiert? Und wie oft haben wir da Unrecht getan deswegen? Und deswegen, Rache ist Gottes Angelegenheit, meine Angelegenheit ist Liebe. Liebe Gott, liebe deine Nächsten, liebe deine Feinde. Kannst keine Fehler machen, wenn du es tust. Kannst nichts kaputt machen, wirst immer das Richtige tun. Das ist ein Gebot, was Gott uns gibt im Neuen Testament, und das ist Liebe. Vers 20, wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Und essen und trinken gemeinsam, das bedeutet so viel im Orient, so viel mehr als für uns jetzt nur hier mitschwingt. Es bedeutet Frieden und Gemeinschaft und Freundschaft und Schutz. Wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Es gibt verschiedene Interpretationen, was jetzt genau mit diesem Bild gemeint ist von den Kohlen. Aber ich denke, vom Kontext her verstehen wir schon, was so die allgemeine Aussage ist. Nämlich, wenn du freundlich bist zu deinem Feind, wenn du Böses mit Guten vergiltst, dann wird ihn das überführen, dann wird das sein Gewissen ansprechen. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Böse, die Bitterkeit, der Hass in deinem Feind, das ist was, was auch in dich rein will. Das ist was, was dich infizieren will, was dich anstecken will. Und in wie vielen Beziehungen können wir das sehen? Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Politik, sogar in Ehen sieht man diesen Kreislauf von Bitterkeit und Vergeltung und Hass, dieses Böse, was infiziert. Und Gott würde uns hier sagen, hey, lass es nicht zu. Lass dich nicht anstecken von dem Bösen, was in deinem Feind ist, sondern lass das Gute in dir, nämlich Jesus, lass ihn das Böse in dem anderen besiegen. Das ist es, nur das Gute, nur Liebe kann das Böse besiegen. Das ist die einzige Art, wie du deinen Feind besiegen kannst, nämlich indem du ihn als Freund gewinnst. Der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Und er ist Liebe. Und so lass ihn in dir und lass ihn durch dich das Böse überwinden. Vater, wieder viele herausfordernde Dinge, die du uns sagst. Gott, uns ist voll bewusst, dass wir nicht so lieben können und nicht so leben können aus eigener Kraft. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Und dazu wollen wir dich jetzt einladen, Herr. Wollen unsere Herzen öffnen. Stärk uns neu, Gott. Rüst uns neu zu. Gib uns neu diese Hingabe an dich und diese Leidenschaft, Begeisterung, diesen eifrigen, brennenden Geist. Hilf uns, dass wir dir Raum geben in unserem Leben, sodass du durch uns leben kannst.